Risikohinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien oder Fonds stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Moderatoren haften nicht für mögliche Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Glaser und Spang, der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland, mit Volker Glaser und Lukas Spang.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Glaser und Spang, dem Börsenpodcast für Aktien in Deutschland. Mein Name ist Lukas Spang.
Mein Name ist Volker Glaser.
Ja, Volker, jetzt haben wir wieder uns zusammengefunden, nachdem wir in unseren letzten beiden Folgen den André Kolbinger von Smart Broker zu Gast hatten. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen für unsere Zuhörer ein kleines Resümee zusammenfassen. Was ist dein Resümee des Interviews?
Also ich kenne das Unternehmen wirklich schon sehr, sehr lange und ich will jetzt nicht sagen in- und auswendig, aber fast und kenne ihn natürlich auch sehr gut. Also er ist schon echt ein cleveres und schon gutes Kerlchen. Mit dem Aufwand der Bank hat er natürlich schon auch echt viel Geld liegen lassen. Wir sind auch aktuell nicht investiert. Ich muss es jetzt auch kurzfristig nicht haben. Dafür ist einfach der Kurszettel in Deutschland so attraktiv an wirklich Unternehmen, die jetzt auch schon echt richtig gutes Geld verdienen, wachsen. Daher wäre das kurze Fazit, dass man sie aktuell wahrscheinlich nicht unbedingt braucht, wobei ich natürlich auch sehe, dass wahrscheinlich Kurse von 6 Euro von der Bewertung mit 100 Millionen Börsenwert roundabout ist natürlich jetzt auch nicht richtig teuer. Mir fehlt aber eigentlich so der wirkliche Trigger. Warum muss ich die Aktie jetzt kaufen? Weil wir müssen ja jedes Jahr Performance machen und da wir kein riesen Milliardenfonds haben, wo wir alles kaufen können, was wir interessant finden, muss man eben auch nochmal selektieren. Und in dieser Selektion ist es für mich jetzt heute und morgen und jetzt sagen wir mal kurzfristig kein Kauf. Perspektivisch glaube ich, dass er das wieder hinkriegt, dass das Mediengeschäft ein Comeback hat. Dazu muss aber die Börse wieder richtig deutlichst anziehen in den Bereichen, wo es für ihn drauf ankommt. Und ich glaube, den Smart Broker, den kriegt er schon hin. Das hat sich schon wirklich auch gut angehört. Ja. Wie siehst du das?
Also vom Grundtenor würde ich dir absolut zustimmen. Vielleicht ein bisschen differenziert, aber grundsätzlich auch das Thema Bewertung. Also wenn wir dieses Jahr über 1 bis 3 Millionen EBITDA sprechen, das ist ja wirklich erstmal nichts. Und wahrscheinlich wird es je nach Kundengewinnung ja eher 2026 mit der Profitabilität im Smart Broker, also im Handelsgeschäft. Und das wird dann natürlich einfach noch als Bremse mitschwingen. Aber ich glaube, wenn er jetzt dann im Jahresverlauf so ab Q3, wenn die Neukundengewinnung angestoßen wird, zeigen kann, dass er auch wieder in dem neuen Setup Neukunden gewinnt, dann ist, glaube ich, das Momentum oder das Sentiment eher wieder auf seiner Seite. Aber mir wäre es jetzt auch zu früh, hier einzusteigen, weil ich einfach die Ergebnisse noch nicht so kurzfristig sehe.
Ja, ich kann aber gut die Turnaround-Leute verstehen, die es jetzt da unten aufsammeln, weil das ist natürlich auch klar, sobald es da wieder anzieht, meistens dreht es ja doch auch schnell, kriegst du dann natürlich keine vernünftige Position zu 6 Euro mehr. Das ist natürlich auch Fakt.
Ja, Fakt ist aber auch, es gibt gerade viele Zahlen und viele Nachrichten von Unternehmen, von vorläufigen Zahlen bis jetzt ersten Geschäftsberichten. Was war denn so zuletzt für dich interessant?
Ja, es gab ja wirklich vieles Interessantes, aber wir müssen ja mal so ein bisschen aussortieren. Ich glaube, wir hatten es jetzt schon mal erwähnt und da hat mir eher gesagt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, die Aktie braucht man nicht. Das war KPS. Ich glaube, das hat sich jetzt bestätigt. Ich bin da nicht mehr so richtig im Detail drin. Klar lese ich die Meldungen, verfolgt das. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum man die Aktie zwingend haben muss. Du hast dich, glaube ich, nochmal damit beschäftigt. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Hast du deine Meinung geändert? Muss man es jetzt doch haben?
Also ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich hatte auch nochmal ein Gespräch mit dem Unternehmen. Da wurden wir auch gebeten, dass wir keine Details hier in unserem Podcast teilen.
Ich glaube, jetzt wird es ja richtig interessant.
Das respektieren wir natürlich auch.
Aber jetzt, wo es richtig interessant wird, Lukas, das kannst du nicht machen.
Es gab ja auch einen Conference Call. Und aus dem kann man ja auch das ein oder andere Interessante wiedergeben. Und was ja auch interessant war, an dem Tag gab es ja auch noch mal eine Kapitalerhöhung. Das heißt also, man hat da ja noch mal knapp über 4 Millionen neues Geld aufgenommen. Ob das jetzt den Kohl wirklich fett macht, sei mal dahingestellt. aber anscheinend haben sich auch hier die Gründer und Großaktionäre doch wesentlich committed und beteiligt. Man hat dann auch aufgezeigt, wie die verschiedenen Sondereffekte des Geschäftsjahr 22/23 belastet hatten. Man hatte ja Ausfälle aus dem Geschäft mit KDW, unter anderem 3,5 Millionen. Man hat dann Abfindungen gezahlt für Mitarbeiterabbau und man hat jetzt auch weitere Reduzierungen in Mietaufwendungen vorgenommen, beziehungsweise plant es noch. Das heißt, es sind auch einfach auch Kosten, die jetzt im neuen Geschäftsjahr erstmal nicht weiter belasten. Allerdings wird auch das Thema KDW nochmal belasten. Zudem auch aus Großbritannien ja Body Shop. Ist ja auch überraschend pleite gegangen. War ja erst Ende letzten Jahres von Aurelius gekauft worden. Ich glaube, grundsätzlich ist schon ein ganz interessanter Zeitpunkt. Was mich ein bisschen skeptisch macht, ist die Ergebnisprognose. Die kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Was allerdings ganz interessant war, war die Aussage bezogen auf die Umsatzprognose. Und zwar hieß es da, dass ungefähr 82-85% der Umsatzprognose von Bestandskunden kommen und die restlichen 15-18% würden aus der Pipeline kommen. Und wenn man diese Pipeline mal als 100% ansetzt, dann hätten sie jetzt Ende Q1, also die haben ja ein verschobenes Geschäftsjahr, hätten sie Ende Q1, Anfang Q2 ungefähr 80% dessen, was sie von der Pipe brauchen, bereits in den Auftragsbüchern. Und das ist natürlich schon ganz gut, weil das zeigt einfach, dass die Aufträge fast alle da sind. Aber jetzt müssen sie natürlich auch dann in die Umsetzung kommen, was aber natürlich im Vergleich zu den vergangenen Quartalen sicher schon mal ein Vorteil ist.
Ja, also beobachten natürlich auch weiterhin, damit sind wir erstmal nicht mehr damit intensiver beschäftigt, aber ganz abschreiben will ich sie tatsächlich auch nicht. Aber auch hier würde mir aktuell so der richtige Trigger fehlen, warum ich unbedingt genau jetzt diese Aktie kaufen sollte. Ja, dann hatten wir ja durchaus noch andere spannende Themen, was das so war, auch mit entsprechenden sehr hohen Umsätzen und Volas in der Aktie. Zum Beispiel sind wir ja beide ganz ordentlich investiert. Das ist unser Münchner IT-Dienstleister Allgeier, wo er wirklich seit Monaten Verkäufer über verschiedene Banken aktiv war. Da gab es immer wieder Blogangebote. Wer es jetzt wirklich ist, kann man natürlich nicht mehr verifizieren. Am Ende ist es ja auch egal. Scheint jetzt aber so zu sein, dass der Verkäufer auf jeden Fall durch ist. Haben auch so einige andere bekannte Fonds dann nochmal zugegriffen.
Ja.
Wir haben auch nochmal das eine oder andere genommen. Und dann kam ja auch eine Meldung von Allgeier mit nochmal detaillierten Zahlen, die jetzt aber auch nicht wirklich im Ergebnis neu waren. Auch der bestätigte Ausblick war jetzt nichts Neues drin, da er schon im Mitte Dezember veröffentlicht worden ist. Aber scheinbar, ich habe auch von dem einen oder anderen gehört, naja, da kann ja auch nochmal eine Gewinnwarnung kommen, dass sie ihre Ziele doch nicht erreicht haben. Davon habe ich aber nicht viel gehalten. Aber wenn natürlich eine Aktie nur abverkauft wird und es geht nur abwärts, dann gibt es natürlich immer gleich auch die Ansichten, da steht was ganz Schlechtes bevor oder kommen da auch nochmal schlechte Zahlen.
Ja.
Gut, ganz ausschließen kann man das nie. Im Falle von Allgeier hatte ich das auch für übertrieben gehalten und jetzt haben sie es bestätigt und scheinbar hat es der Aktie geholfen, sich da zumindest stabilisieren bei wirklich riesigen Umsätzen.
Ja.
Das spricht ja dafür, dass da einer ganz gut abgeladen hat, aber dass da doch auch einige zugegriffen haben. Man muss ja schon sagen, bei der aktuellen Bewertung, da müsste es ja fast schon mit dem Teufel zugehen. Oder irgendwas natürlich nicht stimmen, klar. Was ich jetzt aber für sehr unwahrscheinlich halte bei Allgeier, weil wenn man das Expertsgeschäft da rausnimmt und man geht ja wirklich nur auf das IT-Services-Business, das ist ja schon wirklich sehr ordentlich und mit einer starken Profitabilität bei einer Marge von 20%. Ja, da glaube ich nicht, dass die Firma bei 250 Börsenbewertungen stehen bleiben wird. Würde mich schon sehr wundern.
Absolut. Also, was mich nur ein bisschen verwundert hat, dass die hatten ja im November da die Prognose ja angepasst und hatten ja dann auch für die beiden Segmente eine Prognose abgegeben, dass sie ja jetzt im Personaldienstleistungsgeschäft, was ja das margenschwache Geschäft ist, was wir ja eigentlich nicht haben wollen, haben sie jetzt ein bisschen mehr Umsatz gemacht als damals noch in Aussicht gestellt. Dafür bei dem IT- und Software-Segment ein bisschen weniger Umsatz und trotzdem haben sie auch ihre Prognose auf der Ergebnisseite eingehalten. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Punkt, da um bei der Gesellschaft nachzufragen, was jetzt eigentlich da der Grund gewesen ist, warum man da plötzlich so einen unterschiedlichen Split am Ende hatte. Aber wie du gesagt hast, Prognose bestätigt Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass sie die jetzt in diesem Jahr auch halten können, nicht anpassen müssen. Aber mittelfristig ist natürlich auch bis zu den 15% noch ein Stückchen. Also Ziel ist ja 15% bereinigte EBITDA-Marge. Dieses Jahr sollen es dann 12 bis 13 werden. Also hat man noch ein bisschen was vor sich.
Ich würde mir wünschen, dass sich die Gesellschaft endlich von ihrem Personaldienstleistungsgeschäft trennt, was, wie du gerade auch nochmal gesagt hast, zwar viel Umsatz macht, aber irgendwie 5 Millionen EBITDA macht. Wenn man das irgendwie zu einem vernünftigen Preis verkaufen könnte, dann würde das sicherlich vielen Investoren sehr gut gefallen.
Ja.
Vielleicht passiert es ja, wünschenswert wäre es.
Man hat es ja schon mal versucht.
Ja, da will ich gar nicht so richtig zurückdenken an die Zeit Allgeier und den möglichen strategischen Überlegungen. Das ist ja auch lange her. Seitdem hat sich die Firma ja doch wirklich gewandelt in jegliche Richtung. Aber das wäre in der Tat nochmal, glaube ich, für die Aktie auch wirklich extrem gut, wenn das Geschäft irgendwie veräußert werden könnte zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Ja. Und man sagt, die ja, sich auf die wirklich profitablen oder hochprofitablen Bereiche konzentrieren würde, aber ja.
Die ja auch Wachstum generieren.
Ja, auf dem Bewertungsniveau, glaube ich, für so eine Firma mit jetzt 65 EBITDA wahrscheinlich, da bleibt ja doch auch einiges übrig. Bin auch noch gespannt, was da in normalisierten Zeiten, man hat es jetzt bei Bechtle gesehen, die ja dann wirklich im Cashflow explodiert sind, weil sie das Geschäft auch wieder normalisiert, dann müssen die ja auch einen sehr ordentlichen Free Cashflow erzielen und dann bleibt das, glaube ich, nicht bei einem Börsenwert von gerade ungefähr 250 Millionen stehen.
Ja. Hoffen wir es.
Hat ja nichts mit Hoffnung zu tun. Das ist ein klarer Fall. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Glaser klar.
Ja, dann gab es ja auch, da gab es jetzt verschiedene Calls, Roadshow, Kapitalerhöhung und auch nochmal Bestätigungen von Zielen. Das ist bei unserer Pferdewetten, wo ich ja du ja auch investiert bist, sind auch ein bisschen stärker investiert. Das ist ja mein, sag mal, leidiger Favorit, weil ich das ja jetzt schon seit 2 Jahren erzähle. Ich da, wenn ich irgendwo hingehe und manche sprechen mich dann auch Pferdewetten an, fast schon ein bisschen peinlich, weil die natürlich nicht so gut gelaufen ist. Ja, aber aktueller Stand ist, die Kapitalerhöhung ist natürlich sehr gut durchgelaufen. Das hat natürlich nicht überrascht bestehende Aktionäre und Bezugsangebot. Man konnte ja auch über den Bezug nochmal überzeichnen und da noch ein paar Aktien kriegen. Ich glaube, mit 10,50 war das natürlich auch ein sehr attraktiver Preis. Das zieht es ja so ein bisschen mal an. Mal gucken, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist. Und ich glaube auch, wenn er jetzt wirklich meldet, also operativ, muss man sich ja, glaube ich, dass das Shop-Konzept funktioniert, keine Sorgen mehr machen. Und wenn ihm dann jetzt gelingt, im April, Mai auch den Break-Even dann zu erreichen, ich glaube, dann war es das mit den tiefen Kursen und da möchte ich schon unbedingt dran festhalten, weil ich glaube, das kann wirklich eine sehr gute Story werden. Ich weiß, du siehst es ein bisschen skeptischer.
Also ich habe ja nicht an der Kapitalerhöhung teilgenommen, weil ich einfach damals ja schon in ein anderes Geschäftsmodell eigentlich investiert habe. Da war ja der Fokus auf die Online-Sportwette und jetzt hat man ja wirklich auch einiges an Geld investiert oder ist dabei, in die Retail-Sportwette zu investieren. Und ja, du sagst es absolut richtig, man ist da auf einem guten Weg. Man hat ja jetzt auch in den ersten beiden Monaten wieder 18 neue Shops eröffnet, ist er jetzt bei 126. Im Mai kommen nochmal 25 dazu, akquisitorisch bedingt. Das ist jetzt auch Teil dessen, warum man die Kapitalerhöhung macht, um da diesen Kaufpreis zu finanzieren. Man hat jetzt noch einen Interim-CFO eingestellt oder berufen, um damit einfach auch natürlich besser aufgestellt zu sein. Ich glaube, das ist auch in unserem beiden Sinne positiv.
Das fand ich tatsächlich sehr sinnvoll, weil ich denke einfach, wenn man ein Business betreibt, was sie vorher hatten, mit Pferdewetten, was in besten Zeiten 5 Millionen EBIT macht, man baut Online-Sportwette auf und macht jetzt wirklich ein Business, was ja eigentlich nochmal signifikant größer werden soll, ja, als das bestehende. Und das ist ja wirklich was anderes, wenn man da über 100 Shops dann zu betreuen hat. Es ist, glaube ich, zwingend gewesen, sich hier personell zu verstärken. Und das da auch, glaube ich, ich habe ihn jetzt noch nicht kennengelernt, aber so, was man da liest, und da kommt ja von, da war da bei Tipico, dann weiß er auf jeden Fall, um was es ganz genau geht. Ich glaube, das ist schon ein ganz guter Move. Und ja, das heißt natürlich liefern und da wollen wir mal was sehen.
So ist es.
Ja, ein anderer Wert, da sind wir auch beide etwas länger schon engagiert, auch in Richtung IT, Service-Dienstleister mit Fokus auf Banken und Versicherungen und Industrie. Unsere GFT aus meinem schwäbischen Stuttgart.
Ja.
Ja, leider war es mal wieder so, dass GFT Zahlen meldet und die Börse völlig enttäuscht ist. Die Aktie auch ganz ordentlich gefallen ist. Ich konnte es eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen. Gut, dass sie mal fällt, natürlich schon. Aber dass sie da auf die Zahlen dann insgesamt über 15% verliert, nur weil die Leute vom organischen Wachstum enttäuscht sind, wer eigentlich in den letzten Meetings dazugehört hat, wusste jetzt eigentlich, dass 2024 die Bäume da nicht unbedingt in den Himmel wachsen. Also ich war da jetzt nicht enttäuscht, aber offensichtlich zahlreiche andere Investoren. Wenn man es aber ja absolut nimmt, klar natürlich jetzt mit der Übernahme in Kolumbien, die ich übrigens ganz spannend oder auch gut finde, dann ist da doch einiges an Wachstum da und auch weiter steigendes Ergebnis. Und Cashflow hat er mir jetzt letzte Woche bei der Stiefel-Konferenz in Stuttgart gesagt, für dieses Jahr, das liegt die Erwartung Free Cashflow 55 bis 60. Das ist doch dann auch schon einfach eine sehr starke und ordentliche Hausnummer bei einem, auch bei einem wachsenden Business, das jetzt dieses Jahr Amerika, UK erstmal ein bisschen schwieriger ist und sich das da hohem Niveau etwas konsolidiert. Ja, das sind halt die allgemeinen Makroumstände wahrscheinlich ein bisschen. Aber in den Aussichten hat sich, glaube ich, bei GFT nichts verändert.
Was, glaube ich, einfach ein bisschen unglücklich in der Kommunikation gewesen ist, dass ja geschrieben wurde, dass das Ergebnis mit 9,5 Millionen aus der Sophos-Akquisition, über die wir ja auch schon an der Stelle gesprochen haben, belastet wurde oder wird. Und man hat halt nicht so richtig kommuniziert oder klar gemacht, woher das kommt. Und ein Großteil, zwei Drittel ungefähr, kommen halt aus PPA-Abschreibungen und das ist nun mal Bestandteil von so Übernahmen. Ist eigentlich eher erstaunlich, dass GFT das so schnell schon quantifizieren kann. Also andere Unternehmen brauchen da mehrere Monate. Und zum anderen, und das war jetzt auch nicht komplett überraschend, das hatte ja GFT auch in der Meldung geschrieben, dass sie da einen guten Teil auch über Fremdkapital finanzieren wollen in der Akquisition, dass natürlich auch der Zinsaufwand steigt und damit fällt eine zusätzliche Ergebnisbelastung beim EBT an und das hat halt diese 9,5 Millionen dann summiert. Aber operativ ist es ja trotzdem sehr positiv. Also sie haben ja jetzt gesagt, 8 Millionen Adjusted EBIT von der Sophos-Akquisition kommt dieses Jahr hinzu. Und das ist ja damit mehr als die GFT in Summe. Also bei 60 Millionen sind das ja 13,3% Adjusted EBIT Marge. In Summe reden wir dieses Jahr eher über knapp über 9% EBIT, Adjusted EBIT Marge. Und damit ist die ja schon wertschaffend, die Gesellschaft.
Definitiv, also es hört sich auch echt gut an. Ich bin tatsächlich, habe morgens die Meldung gelesen und habe erst gesagt, okay, klar, wie gesagt, ich habe kein großes organisches, moderates organisches Wachstum erwartet. Klar, natürlich mit der Akquisition einen deutlichen Schub auf über 900, das war klar. Ich weiß, dass ein paar andere hatten da schon noch einiges mehr drin. Aber über die Passage natürlich mit diesen AO-Effekten, ja, die dann mit 9,5 Millionen beziffert worden sind, da bin ich tatsächlich dann beim Lesen auch gestutzt, habe es dann auch nochmal zwei, dreimal gelesen und habe dann gedacht, okay, das könnte jetzt dem Markt wirklich etwas missfallen, weil das war so nicht erwartet und kam dann auch nicht so gut an. Hätte man, im Call war es ja dann klar, da wurde es ja dann gesagt, dass da 6 Millionen Kaufpreisallokationen drin sind. Ich glaube, hätte man den Satz ergänzt, hätte man das eine oder andere vielleicht schon noch ein bisschen retten können oder dann wäre es klar gewesen für jeden, was das eigentlich ist. Gut, im Ergebnis muss man sagen, sie haben es im Call erwähnt, das hat die Leute dann auch nicht interessiert. Aktie hatte sich da auch nicht wirklich erholt. Aber gut, nee. Ich glaube, von der Grundstory müssen wir uns da auch nicht wirklich Sorgen machen. Auch das Geschäft mit der Deutschen Bank läuft er weiterhin auf hohem Niveau und auf sehr gutem Niveau. Und JP Morgan ist ja auch für die USA wirklich ein starker Kunde, der jetzt aber auch erstmal ein bisschen ruhiger ist. Aber ist ja auch erst am Anfang. Und ich denke, ja, also bei den Kennzahlen und der Cash-Generierung ist es damit auch mit 750 Market Cap alles andere als teuer. Und dazu bin ich immer sehr gespannt. Frau Lulay wird das Unternehmen ja verlassen. Und soll dann bald der neue CEO verkündet werden. Bin mal gespannt, ob wir den kennen und wen sich da GFT geholt hat.
Ja. Aber vor allem auch die Einmaleffekte, die sind ja hauptsächlich dieses Jahr. Also die PPA-Abschreibungen werden ja nächstes Jahr schon niedriger ausfallen. Und man hat ja auch gesagt, dass man den Großteil der Kredite, die man da aufgenommen hat, auch bis Ende nächsten Jahres getilgt haben möchte. Also da ist man ja in der Eigenfinanzierung sehr stark unterwegs, wie du sagst, aufgrund des starken Cashflows, des Free Cashflows, und dann geht das ja auch wieder deutlich zurück. Ansonsten, positive Auftragsmeldungen gab es auch von Init, kennen wir ja auch beide. Bist du da aktuell investiert?
Wir sind da aktuell nicht investiert. Ich mag da gern die Zahlen und den Ausblick abwarten und danach wird es entschieden. Ich habe den London-Auftrag aber wohlwollend zur Kenntnis genommen. Das sieht ja wirklich sehr gut aus, nachdem in Atlanta, da letztes Jahr erneut in den USA, sehr erfolgreich unterwegs sind. Ja, ich möchte trotzdem ganz gerne die Zahlen letztes Jahr noch sehen und gerne auch den Ausblick noch abwarten und dann mal gucken.
Aber da wir jetzt keine Ad-Hoc bisher gelesen haben, dürfte die Prognose weitgehend erreicht worden sein. Von daher ist das größte Risiko, glaube ich, schon mal vom Tisch.
Ja, die Zahlen. Also davon gehe ich aus, dass sie in ihrem EBIT zwischen 20 und 25 eher am unteren Ende gelandet sind. Aber spannend ist natürlich der Ausblick. Und da bin ich mal sehr gespannt, was Init da verkündet. Die Schätzungen liegen ungefähr, glaube ich, bei 30. Das halte ich offen gesagt für zu hoch. Und da mal gucken. Wird interessant, wenn sie nochmal korrigiert. Strukturell finde ich das schon auch wirklich mit den Investitionen in die Verkehrsbetriebe weltweit und dass sie da jetzt wirklich auch in London erfolgreich sind und meine ich schon über 13 Projekte, Großprojekte in den USA gewonnen haben. Das spricht natürlich schon für die Qualität von Init. Aber am Ende des Tages ist es halt auch nochmal 310 Börsenwert aktuell versus 2025 EBIT. Da muss auch schon tatsächlich mal beim Ertrag jetzt der nächste Sprung kommen, um da weiterhin da, glaube ich, eine signifikante Outperformance zu erwarten.
Aber vielleicht nochmal zur Einordnung auch der Aufträge. Also wir reden ja hier über den Atlanta-Auftrag in der initialen Beauftragung über knapp 120 Millionen US-Dollar. Dann gibt es noch die Optionen jeweils 5 Jahre Lizenz, Wartung und Support. Das sind auch nochmal in der ersten Stufe 60 Millionen US-Dollar, in der zweiten Stufe nochmal 66 Millionen US-Dollar. Das heißt, insgesamt kann sich dieser Auftrag auf 245 Millionen US-Dollar oder knapp 246 Millionen US-Dollar erhöhen. Also es ist ja auch, wenn man es mal im Vergleich zum Jahresumsatz sieht, das ist ja jetzt für dieses Jahr wahrscheinlich, natürlich wird es nicht in einem Jahr umgesetzt, aber so von der Größenordnung ist ja ein Jahresumsatz, den da Init potenziell bekommen kann, und auch von dem Londoner Auftrag jetzt mit 80 Millionen britische Pfund in der Investitionsphase gleichzeitig auch noch den Systembetrieb für die ersten 10 Jahre beauftragt bekommen, auch nochmal 80 Millionen britische Pfund. Das heißt, wir reden ja hier über 170 Millionen Euro, die da erhalten worden sind, und das zeigt ja am Ende auch die starke Positionierung von Init, dass man da international, du hast gesagt, die 13 Aufträge in den USA bisher, dass man da international schon auch eine bedeutende Rolle spielt.
Offensichtlich machen sie da echt einiges richtig und werden sich da wohl auch gegen namhafte Wettbewerber durchgesetzt haben. Ja, ist zumindest weit oben auf der Watchlist bei mir, aber aktuell noch keine Stücke im Bestand.
Ja. Ich bin investiert, das zum Hinweis, damit wir es auch besprochen haben.
Ja, dann sicherlich so unter deutschen Investoren, oder gut, das ist natürlich auch ein bisschen ein größerer Laden, beziehungsweise ist an einem Tag ist er ein bisschen kleiner geworden.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt ist er durchaus nicht mehr ganz so groß. Das aber war natürlich ein Riesengespräch, weil es ja natürlich auch jeder kennt. Jeder hat eigentlich eine Meinung dazu. Jeder hat das auch schon mal probiert. HelloFresh. Ich habe das ja auch schon mal einmal ausprobiert, einmal und nie wieder, kann ich zumindest, was die Kochboxen angeht, sagen, war da auch tatsächlich immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Gut, auch im Hochlaufen Corona dann, aber habe natürlich auch gesehen, dass das echt schon eigentlich ordentlich ist, auch von der Cash-Generierung, was sie da geleistet haben. Und habe dann da letztes Jahr mal bei 20 Euro eine Position aufgebaut. Okay. Dann kam da aber ein paar Tage später eine Gewinnwarnung. Dann sind die auch schnell wieder rausgeflogen. Also sowas ärgert mich ja dann natürlich schon massiv. Wenn man da den Q3-Call hat und kurze Zeit später nimmt man die Guidance runter. Das ist eigentlich ein Unding, weil die Position jetzt eben Aufbau war. Einfach mal so zum weiteren Beobachten. Dann Glück gehabt, rechtzeitig doch noch verkauft, zwar auch mit Verlust. Aber jetzt natürlich bei einem ganz großen Desaster nicht dabei gewesen. Und man muss ja schon sagen, diese 25er Prognose, die habe ich ja eh nicht geglaubt. Es war eigentlich absurd, dass die da immer noch dran festgehalten haben, aber ich hätte mir tatsächlich schon gedacht, dass da 24 ein Stück mehr geht als letztes Jahr, und das ist ja jetzt mal überhaupt nicht eingetreten. Ja, das Kochboxengeschäft gestaltet sich offenbar als sehr schwierig, glaube ich auch. Aber
ja, weil du nicht mehr kaufst. Also du bist halt als Kunde nicht mehr da und es ist natürlich schwierig dann.
Ja, ich glaube nicht, dass ich den Krieg bei HelloFresh entscheide. Das sollen dann doch schon andere machen, die das öfter bestellen. Aber ich finde ja eigentlich nicht mal dieses Kochboxengeschäft wirklich spannend. Muss man mal gucken, vielleicht haben sie da einen festen Kundenbestandteil, der das kauft. Am besten wäre es ja eigentlich, wenn dafür eigentlich der wesentliche Teil der Marketing-Ausgaben eigentlich eingestellt werden und man nutzt quasi den Kundenbestand, wo auch immer er landen ist, und macht da die Kochboxen. Ich glaube schon, dass es da eine ganz ordentliche Anzahl an Kunden gibt, die das nutzen. Aber ich fand ja dieses Ready-to-Eat-Business, was es hier noch gar nicht gibt, das würde ich auch tatsächlich sofort ausprobieren, wenn es das hier gibt. Es gibt es ja bisher nur in den USA und da muss man eigentlich sagen, sehr
erfolgreich. Was ist eigentlich Ready-to-Eat?
Na, du kriegst da, hast du schon mal diese Kochbox bestellt? Hast du schon mal ausprobiert?
Also die klassische Kochbox von HelloFresh kenne ich. Da kriegst du dann die einzelnen Zutaten und dann...
Ja, man muss ja selber kochen.
Rezept und
das
ist nichts für dich.
Ein Scheiß, ja. Nee, also wer braucht das? Verstehe ich gar nicht. Weil da gehe ich ja lieber in einem guten Supermarkt oder Gemüseladen, gehe da einkaufen und kaufe da die viel besseren Produkte und wahrscheinlich sogar billiger. Und dann kann ich das immer noch kochen, aber... Ich habe ja damals der irrigen Meinung gewesen, dass ich das alles schon zurechtgeschnippelt kriege. Ich muss das nur in meinen Topf werfen oder muss es nur noch kochen. Aber dass ich das alles noch vorher zubereiten muss, also ja, und ready to eat, ist halt dann kannst du es ja wirklich dann direkt, wird es wahrscheinlich zurechtgeschnippelt kommen und ich muss eigentlich dann nur noch warm machen. Und da wachsen sie ja auch. Und stellen auch für dieses Jahr da weiteres Wachstum in Aussicht. Und ich finde halt, also was natürlich auch klar ist, wäre die Firma jetzt wie so die andere prominente Gesellschaft, die da Riesen-Corona-Profiteur war, hätten die eine schlechte Bilanz, also sprich eine Verschuldung, die knackig ist, oder würden Losses machen. Und jetzt auch dieses Jahr wollen sie immer noch einen leicht positiven Free Cashflow wahren. Also wenn die Parameter nicht gegeben wären, dann wäre das Ding für mich eh tot, da sie ja doch eine recht starke Bilanz haben. Ich meine, nach der letzten Net Cash weit über 200 Millionen Euro, die sie ja immer noch wahrscheinlich 350 EBITDA machen, einen leicht positiven Free Cashflow erwarten. Und wenn sie es da auf der Basis wirklich schaffen, dann doch wieder die Kurve zu kriegen, was ich jetzt nicht final beurteilen kann. Ich habe auch jetzt noch nicht investiert, aber das ist gerade in der Diskussion und näheren Betrachtung, finde ich das natürlich jetzt auf dem Niveau alles andere als unspannend. Zudem finde ich es natürlich immer gut, wenn reihenweise alle Analysten die Aktie scheiße finden, viele Investoren es offensichtlich über Bord geworfen haben, dann gucke ich da schon immer mal gerne hin, ob man dann was macht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob da große Eile besteht, das glaube ich nicht, weil das Q1 wird ja erstmal verhunzt. Aber sich das jetzt da intensiver anzuschauen, das mache ich auf jeden Fall.
Ja. Aber also redet ja immer von AEBITDA, das ist auch so der Wunsch-KPI.
Ja, das ist auch immer so ein Käse, was das soll, aber ja, es ist unschön. Aber es ist ja, wenn man sehr genau guckt, bleibt ja tatsächlich schon was übrig.
Ja, aber da werden schon über 100 Millionen bereinigt, ne?
Beim A?
Ja, ich meine, also nach 9 Monaten war das so.
Für letztes Jahr war das natürlich mit diesem Stock-Based Compensation-Thema, was ich natürlich auch sehr unschön fand, was da gemacht worden ist. Ich glaube, das sollte dieses Jahr sich auch wieder erledigen. Ich würde mal aber fast behaupten, dieses Jahr müsste das signifikant weniger sein. Hm. Also dann würden wieder irgendwelche Restrukturierungskosten noch erfunden.
Ja.
Also mein Eindruck ist, wir beide kennen da ja einige recht prominente deutsche Investoren, die das ganz toll finden. Und da jetzt immer noch dran festhalten, ist natürlich kein Grund, dass ich das spannend finde. Ich war ja zuvor vorsichtig. Aber auf dem Niveau, wie gesagt, aufgrund der Parameter, gute Bilanz, Netcash, wollen kein Geld verbrennen, Stand heute, mit der möglichen Chance, dass es doch ein ganz interessantes Asset ist. Definitiv glaube ich, der Wert, mal am Ball zu bleiben.
Ja.
Du hast es jetzt auch tiefer angeschaut, oder ist es?
Nee, noch nicht. Also, dadurch, dass ja die Gesellschaft von der Marktkapitalisierung bisher deutlich über dem gewesen ist, was ich mir anschaue und auch jetzt knapp noch drüber liegt, habe ich mir jetzt meinen ersten Überblick verschafft, aber ich glaube, wie du sagst, da eilt's nicht. Und da kann noch die ein oder andere schlechte Meldung einschlagen oder ja, wie du gesagt hast, Q1 soll jetzt auch nicht so gut werden. Ich glaube, da hat man noch Zeit. Und vielleicht muss die Gesellschaft dann auch mal ein bisschen sich an die reduzierte Marktkapitalisierung anpassen und da so ein bisschen geerdet werden.
Ich glaube, da sagst du was Richtiges. Die waren ja schon immer gefühlt etwas abgehoben über allem. Vielleicht sind sie jetzt auch ein bisschen geerdet. Das tut ihnen vielleicht ganz gut.
Ja. Ansonsten spannende Opportunitäten. Du warst in Stuttgart noch auf der Stiefel-Konferenz. Was war dein Eindruck?
Das war ganz interessant. Ich hatte da GFT zum Update getroffen, hatte schon drüber gesprochen. Ich hatte auch Wacker Chemie. Das halte ich momentan eher für unspannend, bis es da wieder richtig losgeht. Dauert es, glaube ich, noch 1-3 Quartale. Also kaufen wir aktuell nicht. Dann Knorr Bremse finde ich ja eigentlich wirklich sehr stark. Auch vom Ausblick her überhaupt ja auf die nächsten Jahre sehr stark im Zuggeschäft vertreten und im Truck-Business auch ganz gut aufgestellt. Wobei natürlich da im Truck-Business wird es Rückgänge geben, aber nichtsdestotrotz war natürlich Knorr Bremse mit dem Ausblick, den sie da jüngst gegeben haben und was auch hier Cash-Generierung angeht, wirklich schon echt stark unterwegs. Die Aktie hat dann auch ganz gut gedreht. Aktuell sind wir da aber noch nicht investiert. Das ist mir auch nochmal, oder gucke ich schon genau an, aber man kann am Ende des Tages auch nicht wirklich jede Aktie kaufen, was interessant ist. Dann Hugo Boss, das ist ja auch so ein durchaus bewertungstechnisch langsam interessant, wobei mich der aktuell natürlich noch zurückhält, dass ich für das Konsumklima nicht ganz so bullisch bin. Könnte vielleicht auch noch 1-2 Quartale schwierig sein, wobei es in manchen Märkten wohl recht gut läuft oder sehr gut sogar und das eher schlechte Konsumumfeld ist in UK und teilweise auch in Deutschland, aber sie in USA als hier kein schlechtes Konsumumfeld haben. Aber auch hier, die Firma will ja dieses Jahr einen Free Cashflow von 500 Millionen machen. Bei einer Market Cap von knapp 5 Milliarden ist das natürlich schon von der Free Cashflow Yield schon mal was sie mir immer ganz gerne angucke.
Aktie hat aber auch deutlich auf die Mütze bekommen, ne?
Ja, da waren halt tatsächlich die Erwartungen auch doch ein bisschen zu hoch. Und das hatten sie jetzt dieses Jahr vom Wachstum auf 3-6%. Ich meine, wenn man Konsum- oder Modeaktien, sind schon immer ja echt schwierig eigentlich, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Da wollen die eigentlich immer noch zwischen 3-6% wachsen. Ist alles andere als schlecht. Aber klar, die Erwartungen waren da ein bisschen höher. Muss ja auch sagen, die hatten letztes Jahr wirklich ein sensationelles Jahr. Die Prognose da auch noch mal angehoben gehabt sogar und die getroffen. Dass es jetzt halt dieses Jahr makrobedingt etwas ruhiger zugeht in dem einen oder anderen Markt, dem ist die Prognose geschuldet. Und ja, deshalb wurde die da halt auch mal ein bisschen durchgereicht. Ja, und dann auch mein Favorit Sixt, wo wir investiert sind. Finde ich ja auch ziemlich spannend. Da ist ja dieses Jahr schon deutliches Wachstum in den USA zu erwarten. Das ist aber jetzt nichts Neues gewesen. Und vor Europa ist die Gesellschaft jetzt doch auch recht zuversichtlich, weil wir auch wieder einen sehr starken Reisesommer sehen werden. Im Übrigen ist natürlich ein Bahnstreik samt Lufthansa-Streik das Paradies für Sixt schlechthin. Das heißt zwar jetzt nicht, dass die Firma da gleich ihre Prognose anheben muss deswegen, aber das ist natürlich eigentlich klar, dass das nur hilft, wenn beide dann sogar zusammen streiken. Mal gucken, ob sie das noch ein paar Mal öfter dieses Jahr machen. Unsere liebe Bahn, mit der ich ja nicht fahre, aber ich ja gern Lufthansa nutze, die macht jetzt den Quatsch auch, dass sie da wieder mehr streiken. Aber schauen wir mal. Aber ja, Sixt finde ich schon auch wirklich als Investment ganz gut, auch wenn sie sich mit ihrem Kauf von Teslas vor 2-3 Jahren ziemlich eins auf die Nase gekriegt haben. Da mussten sie ja schon mal im Q4 einen zweistelligen Millionenbetrag abschreiben. Die Abwertung von Teslas, die kostet auch im Q1 tatsächlich leider Gottes nochmal Geld. Das soll es aber gewesen sein. Dann kommt da hoffentlich nichts mehr. Aber das zeigt natürlich auch, dass man sich vielleicht ganz gut überlegen sollte, wenn man jetzt einen Tesla unbedingt haben muss. Ja. Oder nicht. Also es war, wie gesagt, gut. Und dann noch ein Meeting mit BASF. Das ist jetzt aber auch für mich eher auch uninteressant. Aktuell sehe ich das oder habe da keine wirkliche abschließende Meinung dazu. Es ist dieses Jahr und nächstes Jahr sehr CapEx-intensiv. Und die Erholung in der Chemiebranche ist mir insgesamt noch ein bisschen zu unklar, zu wenig Dynamik. Ich glaube, da gibt es bei den größeren Werten auch aktuell zumindest für uns spannendere Sachen als BASF.
Okay. Bei Six ist dann Herr Weselski wieder Mitarbeiter des Monats.
Das, ja, den finde ich super.
Gut, dann haben wir soweit die wichtigsten Themen besprochen, die sich jetzt so jüngst ergeben haben. Und auch die nächsten Wochen werden nicht weniger unspannend. Wir haben auch schon inzwischen unseren zweiten Gast gesichert, den wir dann Anfang April im Podcast haben werden. Das wird auch nochmal interessant. Und genau, du bist auch noch an weiteren Podcast-Gästen dran. Von daher bleibt es spannend.
Ja, bin ich. Aber wir wollen ja nicht immer nur Gäste haben. Wir wollen ja auch mal wieder über ein paar mehr Aktien reden. Aber ja. Gäste mischen wir natürlich immer bei.
Genau. Gut, dann soll es das gewesen sein für heute. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war Glaser und Spang, der Börsenpodcast zu Börse und Aktien mit Fokus auf Deutschland mit Volker Glaser und Lukas Spang. Abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr.